alte Dinge wieder neu entdecken. Ja, das ist wirklich wahr. Im Jahr der Reformation vor 500 Jahren, Thesenanschlag, Schlosskirche Wittenberg, das ist schon tatsächlich ein altes Ding, aber denke ich, muss neu entdeckt werden, sollte neu entdeckt werden. Es lohnt sich. Luther hat ein paar Thesen angeschlagen. Hier hat er an dieser Tür, die er in Sahnen wohl steht, 6 seiner Thesen hinterlassen. Zu diesen Themen ist also die Predigtreihe geplant und gedacht und vorbereitet. Die Gnade ist heute dran. Luthers Thesenanschlag, Gnade. Wie gnädig, wie lieb ist eigentlich unser Gott? Ist er tatsächlich der liebe Gott? Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ihr kennt wahrscheinlich auch dieses alte Kindergebet. Das war bei uns gang und gäbe früher. Lieber Gott, mach mich fromm. Also wie lieb ist der Gott? Predigen wir, dürfen wir predigen den gnädigen, lieben Gott oder was ist das? Das, was Luther bewegt hat, war die Frage der Gerechtigkeit. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Was heißt das überhaupt? Was muss man da denn alles machen? Wie kann ich das eigentlich tun? Wie sieht die Gerechtigkeit vor Gott aus, damit ich einen gnädigen, einen lieben, einen mich annehmenden Gott habe? Was muss ich denn da alles so machen? Ist das auf der einen Seite durch Werke oder aus Gnade? Muss ich die Gebote streng erfüllen? Kann ich vielleicht ein wenig mit Geld und Ablassbriefen nachbessern, wo vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge noch fehlen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich erreichen, dass Gott mich liebt und annimmt? Natürlich, indem ich gerecht bin, indem ich gerecht lebe, die Gerechtigkeit Gottes erfülle, also all das, was Gott mir vorgibt oder in seinen Geboten mir sagt, das habe ich zu erfüllen. Ich werde gerecht, indem ich gerecht bin. Ich bin gerecht, indem ich gerecht werde. Also all das, was Gott wichtig ist, dass ich das in meinem Leben umsetze und tue, handle in dieser Form. Aus dem Wunsch, Gott zu ehren, sein Reich zu bauen, Vorbild zu sein, natürlich, aber eben auch um dieser Notwendigkeit willen, dass ich in den Himmel komme. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Natürlich, darum geht es. Gerade die Frage nach den Höllenstrafen hat ja das Mittelalter oder bis zum Mittelalter mächtig geprägt. Die Hölle ist sehr heiß und sehr rot gewesen im Mittelalter hier in Mitteleuropa. Und dem zu entgehen, darum muss ich gerecht sein, gerecht leben, dazu muss Gott lieb sein und mir helfen. Ein Predigttext, Matthäus 5. Heute ist es sicherlich so, wenn man sich mit Luther beschäftigt, dann sollte man natürlich auch die Texte lesen, die ihn bewegt haben. Heute hat ihn eine ganze Menge bewegt, also von daher wird es auch eine ganze Menge an Texten geben. Ich hoffe nicht, dass ich euch damit erschlage, aber zumindest ein wenig mit in das Empfinden oder das Denken Luthers hineinzunehmen. Es ist ja sehr viel, sehr biblisch. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Eins der kleinsten Buchstaben, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr müsst besser sein. Ich muss besser sein. Ich muss die Gerechtigkeit Gottes erfüllen und wenn meine Gerechtigkeit nicht besser wird und besser ist, dann ist das nichts. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist. Das ist genau die Situation, die Luther in seinem Herzen, die Zeit des Mittelalters in ihrem Herzen hat. Meine Gerechtigkeit muss besser werden und besser sein, sonst ist das nichts. Und dieser Luther repräsentiert das, ein verhärmter, ein wenig verhungerter, sage ich mal, Mönch, asketisch, meine Gerechtigkeit, mein Lebensstil, ich selber muss besser werden, muss frommer werden, muss genauer die Worte Gottes beachten und beobachten. Augustiner Mönch, ein Eremit, Gott wohlgefällig zu leben. Bessere Gerechtigkeit, das ist eine Sache. Die bessere Gerechtigkeit, das, was ich lebe, ist eigentlich nicht dementsprechend, was Gott will. Wozu hat er seine Gebote denn sonst offenbart, dass ich danach lebe und ich tue es nicht? Also, das muss besser werden. Da musst du aber Holz und Kohle und Feuer oder was auch immer noch oben drauflegen. Das kann man ja verstehen, das ist ja richtig. Es ist sicherlich auch richtig, das gegenüber den Pharisäern auszudrücken. Die Pharisäer waren sehr streng, die Ultraorthodoxen der damaligen Zeit zu Jesus-Zeiten. Heute ganz ähnlich, genauso gibt es heute ähnliche Leute, die das ganz streng, stringent einhalten, dass sie sich von der bösen Welt absondern. Pharisäer heißt ja Abgesonderte, streng. Ganz streng auf der Seite Gottes. Aber auf der anderen Seite sind sie auch findig, Dinge zu finden, Lücken in dem, was die Gebote so hergeben. Du sollst nicht auf dem Wasser reisen, also wenn man dann einen Sack Wasser unter das oder auf das Kamel unter seinen eigenen Hintern legt, dann reist man auf Wasser, also kann man dann auch ganz normal am Schabbat reisen. Es gibt bestimmte Hintertürchen, die sich die pharisäische Frömmigkeit offen gehalten hat und offen hält. Für unser Denken etwas merkwürdig, aber es entspricht den Gesetzen und Geboten, die damals so gang und gäbe war. Also setzte man sich beim Kamelritt auf einen Sack Wasser und reiste auf Wasser. Und damit ist dem Gebot und der Gerechtigkeit Genüge getan. Und Jesus sagt zu Recht, wenn eure Gerechtigkeit als Christen nicht besser ist als dieses Hintertürgläubigsein, das kann man ja verstehen, dass Jesus das sagt. Das kann ich einordnen. Wozu aber die Verschärfung? Wozu die Verschärfung der Gebote? Sie sind ja schon mächtig. Wenn du schon ärgerlich bist über deinen Nachbarn oder Bruder oder deine Frau oder deinen Ehemann oder deine Kinder oder was auch immer, dann bist du zu handhaben wie ein Mörder. Wenn du schon an Ehebruch denkst, dann bist du ein Ehebrecher. Wenn du an den Diebstahl denkst, dann bist du schon ein Dieb. Wenn du an die Lüge denkst, an die Notlüge. Ja, wie sieht denn die Realität in unserem Leben aus? Da gibt es manchmal peinliche Situationen und dann nimmt man halt eine Notlüge oder da ist man neidisch auf irgendjemanden, der andere hat mehr, also nimmt man ihm was weg. Er hat ja sowieso mehr. Dass das Sünde ist, ja, das ist ja einsichtig. Aber wenn ich schon alleine daran denke, zu den Alten ist gesagt, die Tat ist die Sünde, aber ich sage euch, das Denken an Sünde ist schon Sünde. Ja, wer soll denn da noch heilig und gerecht und vor Gott wohlgefällig sein? Was soll denn das? Alleine wenn der Gedanke an die Notlüge schon Sünder mich zum Sünder macht, der Gedanke an den Diebstahl, mein Ärger, mein Wutausbruch eigentlich mich schon zum Mörder macht in Gottes Augen, dann können mir doch die Gebote Gottes gestohlen bleiben. Wer soll das schaffen? Kannst du gleich abschaffen, kriegt ja sowieso keiner hin und ich auch nicht. Und dann kann mir Gott doch selber auch gestohlen bleiben und seine Nähe und die Kirche und all die frommen Kreise. Denn wenn ich mich am Sonntag auf den Weg mache in den Gottesdienst, kriege ich ja doch bloß gesagt, ich bin Sünder, bin dann bedient für eine Woche und kann wieder nach Hause. Das muss doch nicht sein, da kann ich doch darauf verzichten. Das Christentum war bis zum Mittelalter und darüber hinaus so geprägt. Gehst in die Kirche, um dir sagen zu lassen, wie sündig du bist, gehst mit gesenktem Kopf wieder aus der Kirche und bist dann bedient für die Woche. Und wenn Menschen dann auch noch Kirchen leiten, die so geprägt sind, dass dann das Christentum zur Zeit Luthers ein ganz merkwürdiges, bitteres Christentum war, wo die Hölle immer roter und heller und heißer wurde, kann man sich vorstellen. Und dass dann solche Leute draus werden, die meinen, wenn man zu Gott findet, dann höchstens in dieser Art und Weise, so wie Luther aussieht. Verhärmt. Wo bleibt das Evangelium an der Stelle? Wo und an welcher Stelle ist im Mittelalter das Evangelium verkündigt worden? Oder bei Menschen, die bis heute so geprägt sind? Gott ist ein gerechter Gott. Wenn ich zu Gott finden will, muss ich perfekt sein. Alle Gebote Gottes erfüllen. Selbst das Denken an Sünde disqualifiziert mich schon. Dann darf ja gar keiner wissen, was da alles so in meinen Gedanken vor sich geht. Nicht? Mindestens dem Pastor darfst du es dann nicht sagen. Weil der sagt es ja auf jeden Fall dann Gott oder so. Paulus macht sich auch über diese Frage natürlich Gedanken. Er kommt aus diesem Kreis, er ist Pharisäer und er beschreibt sich und sein Leben bis zu seiner Bekehrung genauso. Ich habe alle Gebote erfüllt, ich war eifriger als alle meines Altersgenossen, alle meine Altersgenossen, schärfer, strenger, eifriger als sie alle zusammen. Und gerade er, der aus diesem super frommen Milieu kommt, denkt darüber nach. Alle Gebote werden penibel und streng eingehalten. Aber dann bemerkt er den Fehler seines Lebens mit all dem Einhalten der Gebote, dem Strengen, auch anderen gegenüber diesen strengen Glauben auflegen, ist er an dem Messias vorbeigezwitschert. Ich habe ihn gar nicht gemerkt. Ich war so beschäftigt mit meinen Geboten, ich habe gar nicht gemerkt, dass der Messias schon längst da ist und habe auch nicht die verfolgt, die ihn schon gefunden haben. Was hat mir die Erfüllung der Gebote eigentlich genützt? Was hat das gebracht? Wozu waren diese Gebote Nütze, die mich eigentlich abgelenkt haben von dem Handeln Gottes? Und sie sind doch von Gott geoffenbart. Was sind das für Gebote, wenn sie mir eigentlich den Weg zum Messias verbaut haben? Wie muss ich über die Gebote Gottes denken? Was ist der Sinn der Gebote? In Römer 3 dringt darüber nach. So steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohung. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Paulus zitiert einige Verse aus dem Alten Testament, vor allen Dingen aus den Psalmen. Alle Menschen sind Sünder. Die Gebote sind wichtig. Wir sind Sünder als Menschen. Wir brauchen darauf hingewiesen zu werden, wo wir uns verändern müssen. Das sagt das Gesetz, Vers 19. Das sagt das Gesetz und wir wissen, alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird doch kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt doch nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Wenn Jesus die Gebote verschärft, dann wird auch den guten Menschen deutlich, dass sie vor Gott Sünder sind. Denen, die in ihrem Leben mit blauem Blut rumlaufen, die selber von sich den Eindruck haben, sie sind die besten Helden der Welt, denen wird dann vor Gott auch deutlich, sie sind Sünder. Das Gesetz hat den Auftrag, uns deutlich zu machen, wer wir vor Gott sind. Und an dieser Stelle gilt es für Juden und für Griechen, für die Superfrommen und für die Heiden, für diejenigen, die Geld haben und die nicht Geld haben, für die Reichen und für die Sklaven, alles das, was in der damaligen Gesellschaft eben auch schon war, genauso wie heute. Alle werden unter diesem Urteil Gottes zusammengefasst und Paulus zitiert, wie das Alte Testament über uns als Menschen denkt. Und Paulus schreibt dann weiter: Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, kein Unterschied mehr zwischen Jude und Nichtjude. Zwischen dem orthodoxen Jude, der ganz streng die Gebote erfüllt, aber vielleicht in seinem Leben an einer Stelle irgendein Gebot übertritt, und dem Nichtjuden, dem Heiden, der ja an sich Heide ist. Denn sie haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt, durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gott beweist seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus Christus lebt. Dass das bei Luther eine Veränderung gebracht hat und hervorgerufen hat, als er diesen Römerbrief auslegen soll, zusammen mit seinen Studenten und vor seinen Studenten, das kann man ja verstehen, das kriegt man eingeordnet. Der anklagende Charakter des Gesetzes und der vereinende Charakter des Gesetzes. Die Gebote Gottes und die Verschärfung durch Jesus ist wichtig, dass ich merke, wie Gott über mich denkt. Sonst laufe ich an ihm vorbei. Und dann erschafft Gott eine Lösung, eine Erlösung aus seiner Gerechtigkeit heraus. Und zu seiner Gerechtigkeit gehört es, dass die Frommen das bekommen dürfen. Und dass die Unfrommen das bekommen dürfen. Dass die Fähigen das bekommen dürfen und die Unfähigen, die keine großen guten Taten machen können. Die Reichen, die viele Almosen geben können und diejenigen, die sich vielleicht nur einen Groschen in den Kasten hinein leisten können. Es gehört zur Gerechtigkeit Gottes, dass der Himmel nicht davon abhängig ist, wie viel du leisten kannst und wie viel du an Geld in die Opferbüchse legen kannst. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass selbst der Arme weiß, Gott hat mich lieb. Und dass selbst der Unfähige, dass der Behinderte weiß, auch wenn ich keine großen frommen Taten tun kann, Gott spricht mich gerecht aus seiner Gnade. Was wäre denn das, wenn es anders wäre? Wenn alle Leistungsfähigen und Reichen die Treppen im Himmel immer höher steigen und alle Behinderten und Armen ganz unten wären und sich nicht eine nächste Stufe leisten können? Was wäre das für eine Gerechtigkeit Gottes, wenn es so wäre, wenn die guten Menschen in den Himmel kommen oder die etwas besseren noch einen Schritt nach oben? Was würden wir da über die Gerechtigkeit Gottes denken? Das ist eine Konstruktion, die überhaupt nicht funktioniert. Die Gerechtigkeit Gottes kann nur existieren, wenn Gott auch an die Schwachen, Armen, Behinderten, Mühseligen und Beladenen denkt und für sie eine Gerechtigkeit aus Gnade erschafft und eine Erlösung gibt. Der anklagende Charakter des Gesetzes und der vereinende Charakter des Gesetzes, das macht Paulus hier deutlich. Das Gesetz hat den Zweck, mir zu verdeutlichen, dass ich Sünder bin, auch wenn ich ein guter Mensch bin. Und das macht man deinem Nachbar erst klar. Viele Menschen sagen, wie viele haben mir das gesagt? Ich bin ein guter Mensch, ich brauche Jesus nicht. Das ist gang und gäbe im Denken unseres Volkes. Ich bin ein guter Mensch. Das, was im Mittelalter in die ganz andere Richtung hinein, wir kommen alle in die Hölle, was im Mittelalter in die andere Richtung hinein gependelt ist, pendelt heute in die ganz andere Richtung. Wir sind gut, wir kommen alle in den Himmel. Ihr kennt ja das Lied, wir kommen alle in den Himmel. Das ist so die Haltung, die wir haben. Was soll Gott schon dagegen machen? Wir sind doch alle gut. Wenn Wenn jemand versucht, wie er selber früher das Heil aufgrund von Werken zu erlangen, dann ist das auch möglich. Aber dann darfst du dir keinen Fehler erlauben. Menschen, die das versuchen, die werden auch so. Keinen Fehler darf ich mir erlauben. Wenn du so einen Arbeitskollegen hast, herzlichen Dank. Wenn du einen Arbeitskollegen hast oder Kollegin, die davon lebt, dass sie keinen Fehler macht, im Büro nicht und zu Hause nicht, in der Familie, beim Autofahren, das sind Menschen. Wenn ich mir vorstelle, dass das Reich Gottes über Jahrhunderte von dieser Art Menschen geprägt worden ist, und das, was dann fehlt, kann ich mir mit Geld wegkaufen. Was muss das für eine Kirche gewesen sein? Was muss das für eine Kirche gewesen sein? Wie ist die mit Menschen umgegangen? Was muss das für eine Atmosphäre in unserem Land vor 500 Jahren gewesen sein? Wir müssen perfekt sein und das, was ich nicht perfekt bin, kann ich mir mit Geld wegkaufen. Was ist das für ein Evangelium? Was ist das für eine Entdeckung, dass Luther die Bibel auslegen soll, Griechisch, Latein, Hebräisch perfekt kann und in 11 Wochen das Neue Testament einfach so übersetzt? So ein fähiger Mann, der dann den Römerbrief auslegt und solche Texte findet, geschenkweise. Für einen Mönch, der alles, was er an, von seinen Eltern waren ja ein bisschen reich, da war ja ein bisschen was dahinter. Alles gibt er dran und sagt, davon will ich nichts, ich will in den Himmel, ich will mir das Reich Gottes erkaufen und erarbeiten, egal wie. Und dann liest er diesen Text geschenkweise. Gott gibt seine Erlösung geschenkweise an den Gläubigen. Ich kann mir vorstellen, dass er mehrfach versucht hat im Griechischen, oder steht das da wirklich? Muss man das? Kann man das so übersetzen? Warum machen meine Kirchenoberen das nicht? Paulus ähnlich. Ein Mann, der durch seine ganzen frommen Gebote und die Erfüllung der Gesetze am Messias vorbeigegangen ist. Und dann wahrnehmen, dass dieser Jesus gesandt ist, um für meine Schuld zu sterben, und er ist gestorben. Und dann steht er lebendig neben den Jüngern nach ein paar Tagen. Was ist das für eine Entdeckung für die Jünger gewesen, dass Jesus unkaputtbar war? Den kann man nicht kaputt kriegen. Was ist das für jemand, den man sterben lässt und er ist nicht tot? Wie muss ich mir das erklären? Wir waren alle dabei, als er im Kreuz gehangen hat für unsere Schuld und Sünde. Und nach ein paar Tagen steht er wieder da und zeigt uns unsere Wunden, seine Wunden, und lässt uns mit unseren Fingern da hineinfassen. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein? Und was heißt das jetzt? Dieser Jesus, der nicht zu töten ist, den kann man nicht töten. Der lebt, der hat das Leben, der muss Gott sein. Und wer mit ihm in Verbindung ist, der hat das Leben. Aber so gnädig auf der einen Seite diese Gnade Gottes ist, so intolerant ist sie auf der anderen Seite, so ungnädig. In Verbindung mit Jesus habe ich das Leben. Wenn ich nicht in Verbindung mit Jesus bin, habe ich das Leben nicht. Egal wie fromm und religiös, egal wie gut, wie reich, wie blaublütig ich bin. So gnädig auf der einen Seite es ist, so intolerant ist der christliche Glaube auf der anderen Seite, und zwar knallhart. Es gibt kein Leben jenseits Jesu. Die christologische Engführung unseres Glaubens ist eine ganz wichtige Sache. Es kommt nicht nur darauf an, dass du irgendwelche frommen Formeln für dich hinbetest, sondern es kommt darauf an, ob du mit Jesus redest. Es geht nicht um die Religiosität und um die Menge der Religiosität in deinem Leben, sondern es kommt auf die Qualität deiner Beziehung zu Jesus an. Es gibt viele Menschen in den Kirchen, vielleicht auch bei uns in unseren Gemeinden, die sind zwar Christ geworden, aber haben keine Beziehung zu Jesus. Ist das nicht fatal? Die leben bis heute, dass sie nur gute Taten und das perfekt machen müssen, damit Gott sie annehmen kann. Denen ist das Evangelium aber nie ins Herz hineingefallen. Die haben nie die Gnade Gottes gespürt und leben bis heute in dem Wahn, fromm und perfekt religiös mit guten Taten sich den Himmel erarbeiten zu müssen. Was für eine Tragik. Bis heute wird Kirche von Menschen dieser Art geprägt. Das ist intolerant. Aber ich habe mir gedacht, meine Zeit, wenn man so ein Programm aufspielt, so wie letzten Sonntag, nicht? Nvidia, Quadro oder was auch immer, die Treiber für diesen Riesen, nicht? 2.900 Euro. Ich weiß nicht, wer das von euch mal nachgeguckt hat, nicht? Also so eine Grafikkarte, das ist schon mächtig, nicht? So einen Kühlschrank im PC drin zu haben. Aber wenn man diese Lizenzregeln, die Treiber runterlädt für solche Dinge, da steht immer ein Button am Anfang. Stimmen Sie den Lizenzbeziehungen, Dingens da, und du musst es runterscrollen und dann musst du Ja klicken. Du kannst das beste Programm und das beste Treiberding haben und den kühlsten Cooler der Welt oder was. Wenn du diesen Button nicht drauf drückst, ist das so intolerant, das Gerät, wie nur was. Das lässt dich nicht rein. Und du kannst nachlesen, das lässt dich nicht. Also ich habe das mal nachgelesen, nicht? Du kannst da Grafiken links und rechts und groß und wunderbar, tolles Programm, super, nicht? Der Himmel auf Erden in PC-Form. Aber es ist intolerant wie nur was, wenn du diesen Button mit der Lizenzbestimmung nicht anklickst. Das wird so blöde, das Zeug. Nicht im Alltag ist uns das selbstverständlich. Natürlich ist so ein Programm intolerant, wenn du den falschen Button drückst, ist doch klar. Im Glauben sagen wir, Gott ist aber intolerant, wenn er sagt, nur durch Jesus gibt es das Heil. Das ist im Himmel genauso. Wenn das für uns hier auf der Erde selbstverständlich ist, dann ist die Frage, ob du diesen Button gedrückt hast, ja oder nein. Wenn nein, dann nein. Nicht? Was heißt der intolerant? Das ist nur eine logische Folge, mehr nicht. Und das macht Paulus hier allerdings deutlich. Wenn es das Heil nur in Christus gibt, für Gute und Böse, für Juden und Griechen, für Heiden und für jeden, dann musst du diesen Button drücken, dann musst du Jesus annehmen oder eben nicht. Und wenn du ihn nicht annimmst, dann eben nicht. So gnädig Gott auf der einen Seite ist, dass er denen, die mit Jesus im Glauben verbunden ist, das Heil schenkt, so intolerant und richtermäßig geht Gott dann mit der anderen Seite um. Dann wirst du für deine Schuld eben selber tragen und zahlen. Wenn du es willst, okay. Und das müssen wir den Menschen sagen. Und das hat dann Paulus und Luther im Anhang den Menschen gesagt, mit Jesus, er hat alles für dich bezahlt. Und es gehört zur Gerechtigkeit Gottes, dass er eine Erlösung schafft, die für Arme und Reiche gilt, für Gesunde und Kranke, für Griechen und Juden, für Frauen und Männer, für jeden. Und auf der anderen Seite dieses Intolerante, wenn du nicht die Gnade annimmst, dann ist Gott ungnädig. Und auch das ist eigentlich nur logisch. Das ist eigentlich nur eine Folge dessen. Gute Werke. Gute Werke. Gottes Ziel ist es, das macht Paulus dann deutlich, damit sich niemand vor Gott rühme. Keine Schönen und Reichen sollen sich bei Gott rühmen, dass sie genügend Geld hatten, sich den Ablassbrief für die Kompaktversion zu kaufen. Himmel mit Palme. Kein Reicher soll sich im Himmel vor Gott rühmen, dass er es geschafft hat, weil er ja so gesund ist und so fromm war. Was wäre der Himmel wert, wenn es da oben Menschen gäbe, die sich die Luxusversion leisten konnten? Und dann kommst du. Nicht, da würden wir doch sagen, hey, nicht wahr, alle Menschen sind vor Gott gleich. Wie kann das denn? Es gehört zur Gerechtigkeit Gottes, dass das nicht der Fall ist. Niemand soll sich vor Gott rühmen. Das ist Gott wichtig. Und Paulus versteht das und sagt, wenn sich jemand rühme, und ich habe mich gerühmt für meinen Eifer für Gott und für meine Erfüllung der Gebote mein ganzes Leben lang und so weiter, aber ich lege das alles zur Seite. Wenn ich mich rühme, dann rühme ich mich Christi. Und mehr nicht. Und wenn ich etwas verkündige, dann verkündige ich Christus den Gekreuzigten und nicht Paulus den Großen. Und das ist immer ein Unterschied. Seht her, wer ich bin und seht her, wer Gott ist. Das ist ein Unterschied. Lobpreis. Wenn das auf deine Person geht, nicht? Seht her, was ich für eine Stimme habe oder irgend sowas. Nee, das kann es nicht sein. Seht, was wir für einen Gott haben. Paulus selbst macht das deutlich. Und ich möchte zum Schluss noch den Epheser lesen. Epheser 2. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja auch uns, die wir aufgrund unserer Verfehlungen tot waren für ihn. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Und damit dreht Paulus das Thema Werke noch einmal ganz anders um. Zur Gnade Gottes gehört es, dass er die guten Werke, die wir tun, vorher geschaffen hat, damit wir darin leben können. Nicht um uns damit den Himmel zu erarbeiten, sondern um ihn damit zu ehren. Gott hat meine guten Werke geschaffen, bevor ich sie tun kann. Und damit macht Paulus deutlich, dass wir ganz und gar in der Gnade Gottes stehen. Und dass er uns mit einbezieht in seinen Heilsplan. Dass gute Werke und Taten nicht eine Prüfung sind, ob ich sie auch tue oder nicht, sondern Gott hat sie vorher geschaffen. Was für ein Gedanke. Der Typ, der durch den vorderen Orient missionarisch durchreist und wirklich eine Menge bewegt hat, der sagt nicht, seht her, wer ich bin, was ich alles geleistet habe, sondern der sagt, das hat Gott vorher geschaffen, dass ich das so tun kann. Da ist jemand so wie Paulus, der ganz gelernt hat, aus der Gnade Gottes zu leben und sein Leben als Geschenk aus seiner Hand zu verstehen. Ich wünsche mir, dass das Evangelium auch in deinem Herzen ganz tiefe Wurzeln schlägt und dass die Werke, zu denen wir aufgefordert sind und die Erfüllung der Gebote Gottes, zu denen wir aufgefordert sind, nicht als Prüfung verstanden werden, dass du in den Himmel kommst oder ob du in den Himmel kommst, sondern dass du sie tun kannst zur Ehre Gottes, zu seinem Lobpreis und dass andere vom Evangelium hören. Lasst uns miteinander beten.
Vater, ich danke dir dafür.